Das aaronitische Priestertum ist Vorsorge für das Böse ohne Bezug zum Gericht. In ihm haben wir Reinheit, Unterscheidung zwischen Gut und Böse, Eintritt in das Heiligste, für Bitte und Segnung Kraft des Opfers, bevor Aaron herabkam. 3. Mose 9,22. Dieser Christus ist nun, was den Dienst betrifft, während er Priester ist nach der Ordnung des Melchisedek. Engel, this Christ is now, us to service, while he is priest after the order of Melchisedek. Wir verstehen unseren Titel des Königtums in Melchisedek, Priester Gottes, des Höchsten, der Himmel und Erde besitzt, nicht bloß der Gott Israels, sondern der Gott der ganzen Erde. Die Götter der Nationen sind alle beiseite gesetzt, und der Herr Jesus ist das Zentrum und der Vermittler all dieses Segens, er segnet das Volk und segnet Gott für das Volk, nicht bloß als Fürsprecher für die Sünder, obwohl dies die Grundlage des anderen ist. Aber schließlich sollen wir das Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks in einem Sinne nicht höher betrachten als das aaronitische. Wir sind Könige mit Melchisedek, der König wird zum Priester, das ist Vollkommenheit. Es ist nicht in einem Sinne Vollkommenheit, dass der Herr Jesus Christus für unsere Unvollkommenheit Fürsprache einlegt, aber unser Segen ist, mit ihm in all seinem Segen verbunden zu sein. Er wird zum Vermittler des Segens für die Erde, besonders für die Juden, aber für die ganze Erde. Was das aaronitische Priestertum betrifft, so haben wir noch etwas anderes. Die gegenwärtige Vermittlung für die Versammlung. Wir müssen diese beiden Dinge immer festhalten. Vermittlung und Vereinigung. Christi Fürsprache für uns besteht darin, unsere Gemeinschaft mit Gott in der Gerechtigkeit zu erhalten, die wir in ihm gemacht sind. Unsere Vereinigung mit ihm ist in der Auferstehung, und wir werden in Konflikt mit den Kanaanitern gebracht, weil wir aus Ägypten erlöst wurden. Wir waren Sklaven des Pharaos, aber wir sind Eroberer der Kanaanitern. Wir müssen die Versammlung unter zwei Gesichtspunkten betrachten, die Kirche oder Versammlung, wie sie von Christus erbaut wurde, und wie sie von Menschen, das heißt von seinen Dienern, erbaut wurde. Die Versammlung, wie sie von Christus erbaut wurde, versagt niemals. Die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Aber das, was von den Dienern des Herrn erbaut worden ist, ist immer anfällig dafür, durch mehr oder weniger wertlose Elemente verletzt zu werden, wenn nicht sogar durch schlimmere. Es kann leiden durch Weltlichkeit, Eile, Nachlässigkeit, fleischliche Gefühle, tausend Dinge, die der Natur nach erlaubt sind, zu wirken, ohne gerichtet zu werden, und so Ergebnisse zur Schande und zur Entehrung des Herrn hinterlassen. So finden wir unter den Korinthern Material, von dem der Apostel in Tönen ernster Ermahnung spricht. Sie hatten etwas hineingelassen, was nicht nur unbrauchbar, sondern sogar verderblich war, Holz, Heu und Stroh. Aber auch dort konnte eine Verunreinigungskraft mit der Hand des Verderbens sein. Derjenige, der etwas Unnützes baute, konnte gerettet werden, während sein Werk verbrannte, aber derjenige, der das Haus Gottes verunreinigte oder verderbte, würde selbst durch das Gericht Gottes zerstört werden. Das alles ist dort, wo der Mensch der Bauherr ist. So sehen wir die beiden Aspekte gerechtfertigt. Es gibt das in der Versammlung Gottes hernieden, das von Christus erbaut ist und daher niemals versagt, dessen Steine lebendig sind, und keinesfalls tot. Auf der anderen Seite gibt es die schlechte Arbeit, den mehr oder weniger nachlässigen Dienst, je nachdem, entweder schlechte Menschen, die das tun, was ihnen selbst entspricht, oder gute Menschen, die nicht in allem von Gott geleitet sind, und folglich gibt es eine Anhäufung von minderwertigem Material, das keinen Wert für Gott hat, das seinen Tempel beschmutzt und soweit den Vorwurf der Verwirrung, Unordnung und Schwäche auf sich zieht. Unter dem letzten Gesichtspunkt sehen wir die Quellen des Verderbens, das die Versammlung bald erfasste. Diese verderblichen Dinge, Holz, Heu und Stroh, bedeuten, denke ich, schlechte oder leichte Lehre, die ähnliche Personen erzeugt. Es könnte also leicht beides bedeuten, es sind in erster Linie Lehren, die dem Fleisch schmackhaft sind, und daher für Personen in einem fleischlichen Zustand, vielleicht unbekehrte oder natürliche Menschen, attraktiv. Einige halten es zweifellos für eine harte Redensart, von der Kirche in Trümmern zu sprechen. Aber warum so? Es ist keine Anklage gegen Gott, sondern nur gegen den Menschen. Gott rief Israel aus Ägypten heraus. Dennoch wurde Israel eine Ruine. Warum sollten wir uns dann wundern, dass die Nationen nicht in seiner Güte geblieben sind? Vergleichen Sie Römer 11, wo wir sehen können, wie wenig der Apostel über eine solche Angelegenheit überrascht sein konnte. Das Prinzip zieht sich durch jeden Umgang Gottes mit dem Menschen. Das Geschöpf versagt immer, aber alles wendet sich zu Gottes Herrlichkeit. Zweifellos existiert die Versammlung, wie Israel, aber in einem ruinierten Zustand. Gesteht es nicht der Protestant ein, wenn er an das Papsttum denkt? Der Katholik, wenn er auf den Protestantismus blickt? Aufrichtige und geistliche Menschen bekennen es ohne Vorbehalt. All dies sind nur Beispiele für eine noch allgemeinere Wahrheit. Der erste Mensch ist gefallen und ist allgemein gefallen. Aber es gibt noch eine andere große Tatsache, der zweite Mensch ist von den Toten auferstanden und hat eine neue Schöpfung begonnen, die niemals untergehen oder gar versagen wird. So gilt weit und breit dasselbe Prinzip wie immer, soweit wir die Verantwortung des Menschen berühren, sehen wir Verderben und Verwirrung. Jeder fühlt es, jeder gottesfürchtige, intelligente Mensch besitzt es, auch wenn er vielleicht nicht an den Ausdruck gewöhnt ist und deshalb Schwierigkeiten empfindet, weil er fürchtet, es könnte die Gnade und Treue Gottes beeinträchtigen. Unmöglich, Christus und die Versammlung zu lieben, ohne zu seufzen. Zweifellos könnte ich leicht einen bekannten Leiter der High Church, Anmerkung des Übersetzers, eine Richtung in der anglikanischen Kirche, nennen, der, obwohl er eine Position einnimmt, die kirchlich weit von der Fehler anderer entfernt ist, als ein frommer Mann über den gegenwärtigen Zustand der Kirche seufzt. Doch wie wir an echter Frömmigkeit dort nicht zweifeln können, so auch an einem Herzen, das Christus und die, die zu Christus gehören, lebt. Nun ist es unmöglich, diese göttlichen Zuneigungen der neuen Natur zu haben, ohne zu fühlen, dass der gegenwärtige Zustand der Dinge der Herrlichkeit Christi zuwider ist. Ich gestehe, dass ich mit dem Seufzen eines solchen Menschen unvergleichlich mehr Mitgefühl habe als mit anderen, die den Fortschritt des Christentums im 19. und gegenwärtigen Jahrhundert her aus Posaunen und die Triumphe des tausendjährigen Reiches als die Frucht der Arbeit der Kirche erwarten. Wie kann man mit einer solchen Unempfindlichkeit gegenüber der tatsächlichen Schande, die dem Herrn angetan wird, sympathisieren? Es ist wirklich, wenn auch unbewusst, ein Spiel in die Hände Satans.